gemeint und schlecht gemacht, wie die EU natürliche Lebensräume wiederherstellen will. Günstiges Schweinefleisch, gut für den Geldbeutel der Verbraucher, schlecht für die Schweinehalter in Deutschland. Und neue gentechnische Verfahren, warum ein Pflanzenzüchter die Lockerung begrüßt. Das sind einige unserer Themen in der kommenden knappen halben Stunde hier bei Aus Landwirtschaft und Umwelt mit Eva Lell. Grüß Gott, schön, dass Sie zuhören. Zurück zu naturnahen Lebensräumen, um das Artensterben zu stoppen. Das ist das Ziel der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Naturschützer hoffen auf Rückenwind. Die CSU würde das Gesetz dagegen am liebsten wieder abschaffen. Lorenz Storch berichtet.
Ein Waldstück im Landkreis, rot, brütende Hitze. Früher standen hier nur Kiefern. Denen kann man direkt zuschauen, wie sie leiden. Jetzt, wo die Temperaturen Tag für Tag auf über 30 Grad klettern, zeigt Ralf Strausberger vom Bund Naturschutz.
Wenn man in die Kronen schaut, sieht man auch so rote Nadeln, die so durchleuchten. Da ist ein Baum, 50 Meter weiter der nächste. Da kann man schon jetzt prognostizieren, der wird in ein, zwei Jahren gestorben sein. Und so geht es weiter und wir stehen leider eher am Anfang einer Klimakrise, was sich so abzeichnet.
Gut, dass die Privatwaldbesitzer hier in der Gegend weitsichtig waren und schon vor 15 Jahren Buchen gepflanzt haben, die jetzt von unten nachkommen und die Hitze besser aushalten. So ein Waldumbau ist lebenswichtig, sagt der Naturschützer, und er kommt in Bayern nicht schnell genug voran. Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur macht hier Druck, schreibt vor, auf immer mehr Fläche zu naturnäheren Mischwäldern zurückzukehren und zum Beispiel auch zu naturnäheren Gewässern mit weniger Kanalisierung. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts müssen bei zumindest einem Fünftel der Ökosysteme, die in schlechtem Zustand sind, Renaturierungsmaßnahmen ergriffen werden. So steht es in dem EU-Gesetz.
Von daher ist es ein absolut hehres Ziel, das diese Wiederherstellungsverordnung hat. Und wir verstehen nicht, wie man dagegen sein kann, Natur und Wälder zu schützen, zu erhalten.
Trotzdem regt sich in Bayern Widerstand. Die CSU fordert per Dringlichkeitsantrag im Landtag, die EU-Wiederherstellungsverordnung zu kippen, weil sie zu viel Bürokratie bedeute und in Eigentumsrechte eingreife. Damit reagiert sie auf Protest von Bauernverband und Waldbesitzerverband. Der Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbands, Bernhard Breitsameter, äußert im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk konkrete Befürchtungen. Die strengeren Regeln zur Renaturierung ließen zu wenig Spielraum. Um auf den Klimawandel zu reagieren, müsse man auch Baumarten pflanzen, die früher nicht in Bayern heimisch waren. Außerdem bestrafe ein Zwang, die Ökoqualität der Wälder immer weiter zu verbessern, gerade die Waldbauern, die sich schon in der Vergangenheit bemüht haben und jetzt noch mehr tun müssten.
Die grundsätzlichen Ziele der Wiederherstellungsverordnung zweifeln wir überhaupt nicht an. Im Gegenteil, hinter diesen Zielen stehen wir. Aber der Weg dorthin mit dem nationalen Wiederherstellungsplan ist der falsche. Deswegen ist unsere Aufforderung, diesen nationalen Wiederherstellungsplan zu stoppen.
Dieser nationale Plan wird allerdings nicht in Brüssel, sondern in Berlin gemacht von der schwarz-roten Koalition im Bund, an der die CSU ja beteiligt ist.
Weniger Umweltprüfungen und keine verpflichtende Kennzeichnung im Supermarkt. Das EU-Parlament hat vergangene Woche die Regeln für bestimmte Produkte mit Gentechnik abgeschwächt. Wir haben ausführlich darüber berichtet und liefern heute noch eine weitere Sicht auf dieses komplexe Thema. Florian Kienast hat den Saatzüchter Alexander Strube aus dem Landkreis Straubing-Bogen getroffen und ihn als erstes gefragt, wie er diese Lockerungen bei neuer grüner Gentechnik beurteilt.
Grundsätzlich begrüße ich das. Im Grunde haben Fakten und Wissenschaft sich durchgesetzt. Es war uns immer sehr wichtig zu betonen, dass es sich bei dieser Technologie um etwas handelt, das naturidentische Ergebnisse erzeugt, ja. Man erzeugt damit Pflanzen, die von natürlichen nicht zu unterscheiden sind. Insofern ist das ein richtiger, konsequenter Schritt gewesen, diese Möglichkeiten jetzt auch den Pflanzenzüchtern zu eröffnen.
Jetzt haben wir gerade bei Ihnen daheim am Hof gesehen, dass Sie Pflanzenzucht ganz klassisch bisher betreiben, über Kreuzung. Was bedeutet jetzt, wenn dieses Verfahren zugelassen ist, für Sie als mittelständischen Unternehmen? Können Sie das anwenden?
Also erstmal, wir werden die klassische konventionelle Züchtung auch natürlich weiterführen. Ja? Und dieses ist ein weiteres Werkzeug. Ja? Das ist halt wie vor 120 Jahren haben meine Vorfahren die Pinzette genutzt. Und wir haben jetzt dieses Werkzeug. Und das ist noch viel präziser, und genauer. Und das werden wir einsetzen. Und es ist auch für einen Mittelstand einsetzbar, ist technisch handelbar, wenn man alle Lizenzfragen geklärt hat.
Lizenzfragen, vielleicht kommen wir über die Lizenzfragen direkt zu den Patentfragen. Das ist ja noch ein spannender Punkt, an dem es auch Kritik gegeben hat jetzt bei der Entscheidung der EU. Haben Sie Angst, was Patente in Zukunft angeht, auch so erzeugte Pflanzen?
Also ich denke schon, dass der größtmögliche Fortschritt mit dieser Technologie erreicht werden würde, wenn es keine Patentierbarkeit gäbe. Ja, dann würden es möglichst viele einsetzen und der Züchtungsfortschritt wäre der größte. Ja, jetzt ist diese Frage noch nicht endgültig geklärt. Ich persönlich halte es für richtig, diese Dinge nicht patentierbar, also diese Merkmale aus dieser Technologie nicht patentierbar zu machen.
Halten Sie es für realistisch, dass es so kommen kann?
Es müssen auf jeden Fall ganz klare Regeln geschaffen werden, ja, nach denen auch für Groß und Klein, also auch für Mittelständler wie uns, dass da der Zugang zu dieser Technologie gewährleistet ist. Das muss immer ein Level Playing Field, wie man so schön sagt, muss es bleiben.
Jetzt ist im Vorfeld ja ganz viel über diese Entscheidung diskutiert worden, vor allem mit Ängsten ja auch. Also viele Verbraucher haben auch Angst vor diesem Verfahren, weil das Wort Gentechnik drin vorkommt. Können Sie diese Angst nachvollziehen?
Ja, natürlich ein Stück weit schon, wenn man das Ganze historisch betrachtet, wie das bei der ersten grünen Gentechnik gelaufen ist. Natürlich mit artfremder Genetik, die eingeführt wurde und man hat dann diese Frankenstein-Pflanzen gehabt und das war natürlich einem normalen Konsumenten, das war nicht vermittelbar. Ja? Und ich fand, das war unglaublich schade, wie das gelaufen ist, aber ich verstehe den Konsumenten auch, dass er sowas nicht haben will. In diesem Fall jetzt, wie gesagt, hier ist ja nichts Artfremdes, was eingefügt wird. Wenn wir an der Gerste jetzt so wie bei uns hier arbeiten, ja, dann verändern wir nur Dinge, die auch in einer normalen Gerstenpflanze von Haus aus vorkommen könnten. Wir machen es halt nur gezielt. Ja, das ist der Unterschied. Insofern würde ich die Ängste nicht so nachvollziehen können bei dieser Technologie, wie es bei der alten war.
Jetzt stehen wir mittendrin im Zuchtgarten von Ihnen. Kann also sein, dass in ein paar Jahren hier auch Gerste mit dabei ist, die mit der Genschere verändert worden ist?
Kann durchaus sein. Wir werden uns dem stellen natürlich. Wir arbeiten ja auch nicht nur für Deutschland und Europa, wir arbeiten auch darüber hinaus. Gerade bei der Braugerste haben wir internationale Märkte, die wir bedienen müssen. Das werden wir ganz, ganz eng abgestimmt auch mit unseren Kunden nur machen. Wenn die sagen, okay, dann können wir das machen. Ansonsten bleiben wir natürlich erstmal aus Rücksicht auch auf die Kunden bei der klassischen Technologie.
Küken töten ist in Deutschland verboten. Bioverbände hatten bisher die Geschlechtsbestimmung von Küken im Ei nicht erlaubt. Wer Bio-Eier produziert, muss also männliche Küken, die sogenannten Bruderhähne, aufziehen. Der Biokreis, ein Verband für ökologischen Landbau, erlaubt nun als erster Ökoverband die Geschlechtsbestimmung im Ei und damit, dass Eier mit männlichem Embryo nicht ausgebrütet werden. Jutta Schilcher hat mit dem Vorsitzenden von Biokreis, Thorsten Block, gesprochen.
Was war genau das Problem mit den Bruderhähnen? Sie erlauben jetzt als erster Bioverband, dass auch ja, die andere Lösung gewählt wird, also die Geschlechtsbestimmung im Ei. Warum?
Es musste eine Lösung her, um eine Alternative zu schaffen, weil sich das alles so entwickelt hat, dass der Bruderhahn, sage ich mal, wenn er in kleinen Strukturen aufwächst, durchaus da reinpassen kann, wenn die Vermarktung passt und alles passt. Aber wenn man heute sieht, wie viel Eier in Bio und Verbandsbio produziert werden und auch in den großen Markt, LEH und Discount kommen, dann passt das nicht mehr in die Strukturen. Dann schaffen wir das so nachhaltig nicht mehr aufzuziehen und auch nicht mehr zu vermarkten. Ich glaube, das ist eins der größten Themen und eben halt, wenn man es auch von der ökonomisch-ökologischen Seite betrachtet, einfach der Ressourcenschutz an der Stelle und das muss eine Aufgabenstellung sein für uns.
Jetzt ganz konkret gefragt, woran hakt es beim Bruderhahn? Ist es das teure Futter oder ist es der Absatz, die fehlenden Absatzmöglichkeiten oder ist es einfach zu teuer? Was konkret klappt nicht bei dem System?
Naja, wenn wir vom zu teuer anfangen, sage ich mal, dann ist es einfach die Subvention schon, die die eierlegenden Betriebe bezahlen sollen. Müssen sie also den Bruderhahn schon mitfinanzieren, das ist schon mal grundsätzlich einfach ein Thema. Dann ist die Vermarktung so nachhaltig und konsequent auch nicht angelaufen, wie man sich das durchaus ausgemalt hat und auch überlegt hat, wie das gehen könnte. Dann haben wir durchaus natürlich auch ein Fleisch, was anders schmeckt, anders riecht, anders aussieht. Das muss man auch ganz klar sagen. Das muss beim Verbraucher dann auch dementsprechend auch ankommen, kommuniziert werden. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Und wenn es dann immer so in die Richtung geht, unter einem gewissen Zwang muss es dann aufgenommen werden, muss es verarbeitet werden, muss es aufgezogen werden. Ich glaube, dann kommt man einfach an Punkte, wo man sagen muss, das kann nicht unser System sein, in dem man unsere Verbandsmitglieder bewegen will oder hintreiben will. Das muss schon eine gewisse Freiwilligkeit sein, so etwas zu tun.
Wie viel Futter spart man denn, wenn man jetzt eher die Geschlechtserkennung wählt?
Wie viel Futter man dabei spart, wenn man die Geschlechtserkennung, ich glaube, das ist eine übergreifende Frage, die ich so gar nicht beantworten kann. Also die Futterverwertung vom Masthähnchen ist wesentlich besser als die vom Bruderhahn. Also wenn man eine Futterverwertung von 1 zu 5 bis 1 zu 6 hat, da kommt es auch darauf an, wie lange wird der Bruderhahn überhaupt gehalten. Es gibt ja den, der durchaus kürzer und etwas länger gehalten wird. Und umso länger man ihn hält, umso schlechter wird die Futterverwertung dann auch. Jetzt würden Fachleute natürlich sagen, okay, aber vergesst auch nicht zu sagen, dass das Futter natürlich etwas lascher, etwas dünner ist als beim Masthähnchen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber es ist auch nicht nur das Futter, es ist ja auch Wasser, was verbraucht wird, Auslaufflächen, die genutzt werden, Ställe, die gebaut werden für das System. Und das gehört alles ja auch zum Ressourcen und zur Nachhaltigkeit dazu. Also das muss man ja alles betrachten an der Stelle. Wie gesagt, und so kann man es ökonomisch, ökologisch betrachten. Und natürlich gibt es aber auch einen ethischen Gedanken an der Stelle. Ja, und den muss man versuchen mitzudenken und auch mitzugehen. Also Kompromisse zu schaffen an der Stelle, aber echte Kompromisse.
Wie werden sich denn Ihrer Vermutung nach jetzt die meisten Mitglieder, also erstens, wie viele Ihrer Mitgliedsbetriebe betrifft das, sind Legehennenhalter und wie werden die sich entscheiden?
Wir haben ca. 10%, 11% Legehennenhalter und bei uns im Verband. Wie sie alle entscheiden, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Wir haben es auf der Mitgliederversammlung gesehen, dass es eine große Mehrheit war der Betriebe, die dafür gestimmt haben, gesagt haben, wir gehen den Weg mit, wir finden es gut, dass wir nach 3 Jahren eben auch das nochmal anfassen und uns entscheiden und sagen, wir haben vor 3 Jahren, also wir aus dem Verband, vor 3 Jahren nicht die richtige Entscheidung damit getroffen. Wobei es zu der Zeit schwierig gewesen wäre, es so zu gehen. Da war es ein Hype, da war es ein Marketing, da war es, wir machen das, wir sehen da was Gutes drin, da soll ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Aber auf dem Weg dahin muss man einfach erkennen, es hat sich vieles, vieles verändert seitdem. Und mit dem Thema, es sind ja nicht nur die Bauern, es sind ja auch die Eiererzeuger, es sind ja auch die Brütereien, die auch an ihre Grenzen stoßen an irgendeiner Stelle. Also ich mache das immer in einem praktischen Beispiel fest. Finden Sie den Fahrer, der freitags mittags um 12 Uhr auf den LKW aufsteigt und viele, viele Kilometer noch fährt mit den Bruderhähnen an einen Stall, um sie aufziehen zu lassen. Und es scheitert einfach an vielen praktischen Dingen mittlerweile. Das muss man einfach erkennen und das ist die Wahrheit.
Letzte Frage, werden die anderen Bioverbände nachziehen?
Wir haben uns 1 Jahr lang damit gemeinsam auseinandergesetzt. Es kam am Ende nicht zu dem Konsens, dass wir es dieses Jahr alle gemeinsam machen wollen. Das ist das, was ich aus den Kreisen und aus den Sitzungen immer wieder mitbekommen habe. Wir haben klar kommuniziert, dass wir es ernst meinen, dass wir uns nicht nur damit im Kreis bewegen wollen. Was die anderen Verbände am Ende wirklich machen, weiß ich nicht. Wann es wieder angefasst wird, ich denke, diese Freiheit zu entscheiden, ob ich einen Hahn aufziehe oder ob ich in die Selektionsverfahren einsteige, ich denke, das sind wir unseren Mitgliedern an der Stelle einfach schuldig.
Die Bruderhahnaufzucht klappt also nicht so, wie die Ökoverbände sich das gedacht hatten. Auch bei den Schweinemästern läuft's nicht so richtig rund. Die Schweinepreise sind derzeit im Keller, der Markt ist übervoll. Durch Beschränkungen wegen der afrikanischen Schweinepest in Spanien können große Mengen Schweinefleisch nicht mehr nach Asien exportiert werden. Das betrifft auch Exporte aus Deutschland. Fleisch ist dadurch zwar kurzfristig günstig, was viele Verbraucher freuen dürfte. Doch langfristig drohen Hofaufgaben, weniger regionale Auswahl, schlechtere Tierwohlstandards und mehr Abhängigkeit von Importfleisch. Anton Rauch mit Einzelheiten.
Die niedrigen Schweinefleischpreise bedeuten, dass Schweinemäster derzeit bei jedem Tier, das sie verkaufen, Verlust machen. So geht es auch Schweinemäster Jürgen Dierauf, der im mittelfränkischen Markt Nordheim rund 2000 Schweine hält.
Die aktuell abstürzenden Schweinepreise tun mir natürlich finanziell sehr weh. Ich kann das auch sehr schwer nachvollziehen, denn trotz Grillsaison und WM zahlen die Schlachter weniger aus. Da braucht man aktuell schon gute Nerven.
Tatsächlich werden derzeit in Bayern und in Deutschland insgesamt nicht mehr Schweine geschlachtet als im letzten Jahr. Es ist das schwierige Marktumfeld, das den Landwirten zu schaffen macht. Da ist zum einen das viele Schweinefleisch aus Spanien, so Franz Langgartner, der im Bayerischen Bauernverband für Marktberichte zuständig ist.
Spanien hat ja Bestände sehr aufgestockt in den letzten Jahren, hat Deutschland als führenden Produzenten in der EU überholt, nicht mehr so nach China liefern können. Also kurzzeitig war das gar nicht mehr möglich. Und dadurch hat sich ergeben, dass die Ware aus Spanien im EU-Binnenmarkt Absatz gesucht hat und da natürlich mit der deutschen Ware, dem deutschen Schweinefleisch oder dem Schweinefleisch aus Deutschland konkurriert hat.
In der vergangenen Woche war Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in China. Sein Ziel, Deutschland soll wieder Schweinefleisch nach China liefern können. Mit den Philippinen ist ihm bereits eine Vereinbarung gelungen. Für China gibt es immerhin einen Fahrplan. Von den rund 40.000 Schweinen, die in Bayern pro Woche geschlachtet werden, wird das meiste Fleisch auch in Bayern verkauft. Die Hauptexportländer sind Italien und Österreich. Josef Efken vom Thünen-Institut, dem Landwirtschaftlichen Forschungsinstitut des Bundes, sieht gerade hier auch Chancen für die bayerische Landwirtschaft, die bei den Schweinen weniger stark auf China angewiesen ist als die Großbetriebe in Norddeutschland. Dass Regionalität besonders wichtig sei, höre er immer wieder vom Handel.
Ehrlich gesagt, für uns ist Regionalität das Wichtigere. Und wenn da nicht die höchste Tierwohlstufe da ist, dann ist das nicht unbedingt ein entscheidendes Nicht-Kaufkriterium, sondern wenn wir schon zeigen können, das ist ein aus der Region stammendes Erzeugnis, also die Regionalität, wenn wir die anbieten können, dann überlagert das die anderen Qualitätsaspekte.
Da ist Bayern mit seinen Qualitätssiegeln gut aufgestellt, sagt der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes Günter Felsner.
Wenn man unterwegs ist, es gibt QS, es gibt GQ Bayern, also geprüfte Qualität Bayern, wo das draufsteht, ist auch ein bayerisches Schwein oder Rind drin. Also GQ Bayern ist der Wegweiser jetzt für Regionalität, auf den sollte man achten beim Einkauf oder aufs bayerische Bio-Siegel, wenn man in Bio-Qualität einkaufen möchte. Das ist nicht nur dann irgendeine Qualität, sondern die kommt auch aus Bayern. Das heißt, damit hilft man auch den heimischen Landwirten. Also GQ Bayern und das bayerische Bio-Siegel immer schön aufpassen beim Einkaufen, dann gilt es Geld auch in die Unterstützung der bayerischen Landwirtschaft.
Ebenso appelliert Felsner an Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und den Handel, bayerisches Schweinefleisch ins Angebot zu nehmen. Vielleicht bringen Sommerwetter und WM-Erfolge noch mehr Laune auf Würstel und Halsgrat am Grill als bisher, so die Hoffnung des Bauernpräsidenten.
Westeuropa erlebt gerade eine Hitzewelle mit neuen Rekorden. Die Wissenschaft wird nicht müde zu betonen, dass die Intensität der Hitze auch mit der globalen Erderwärmung zusammenhängt. Doch kaum werden solche Zusammenhänge hergestellt, melden sich kritische Stimmen. Dann werden alte Bildschlagzeilen aus den 1950er Jahren zitiert, die zeigen sollen, früher war es auch schon heiß. Für uns ein Grund, nochmal hinzuschauen. Und zwar mit Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion. Janina, wann sprechen wir denn überhaupt von einem heißen Tag?
Ja, der Deutsche Wetterdienst hat da eine klare Definition. Für einen heißen Tag müssen die Temperaturen mindestens 30 Grad Celsius erreichen. Früher, das schreibt der Deutsche Wetterdienst online auf seinen Seiten, wurde so ein Tag sogar als Tropentag bezeichnet. Und wo wir jetzt schon mal beim Thema Tropen sind, spannend beim Thema Hitze, ist ja nicht nur die Zahl, die wir auf dem Thermometer sehen. Denn wie heftig wir Hitze empfinden, darüber sagt mehr die gefühlte Temperatur aus. In einer Studie, die jetzt auch im Fachmagazin Nature Climate Change veröffentlicht wurde, hat sich ein Forschungsteam auch genau das angeschaut. Also wie der menschliche Körper auf seine Umwelt reagiert. Und dafür hat die Studie eben nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, den Wind und die Strahlung in den Fokus genommen.
Und wie entwickelt sich das?
Ja, die Erde wird nicht nur wärmer, sie wird für den menschlichen Körper auch immer unerträglicher. Der globale Hitzestress hat laut Ergebnis seit den 1970er Jahren zugenommen und zwar dramatisch. 1 Milliarde Menschen mehr als damals ist heute extremer Hitze ausgesetzt. Besonders besorgniserregend dabei, die Nächte sind besonders intensiv, die heizen sich auf und es raubt eben unserem Körper ja eine wichtige Erholungsphase. Und diese Ergebnisse, die hängen auch damit zusammen, wie sich die Hitzetage entwickelt haben. Also wie viele es waren. Das schwankt von Jahr zu Jahr stark, wie viele Hitzetage es gibt. Schaut man sich da die Statistik so an, dann erkennt man aber schon, die Linie steigt an. Von 1951 bis 1990 gab es insgesamt nur ein Jahr, in dem gemittelt über die Fläche Deutschlands mehr als 10 heiße Tage verzeichnet worden sind. In den Jahrzehnten danach, bis heute, waren es dann aber 13 Jahre. Und 9 davon allein im Zeitraum von 2010 bis 2024. Das heißt, statistisch gesehen haben die heißen Tage in Deutschland stark zugenommen.
was ja immer wieder in den Raum und in Frage gestellt wird. Welchen Anteil daran hat der menschengemachte Klimawandel?
Also die Tatsache, dass besonders in den vergangenen 15 Jahren diese Extreme zugenommen haben, die ist schon entscheidend, vor allem für die Intensität. Und das hängt eben damit zusammen, dass eigentlich eine normale Wetterlage, also so ein Hochdruckgebiet, jetzt in einer insgesamt wärmeren Welt stattfindet. Und die erwärmt sich eben durch zusätzliches Treibhausgas in der Atmosphäre, dadurch, dass wir noch immer Kohle, Öl und Gas verbrennen. In der Klimaforschung gibt es einen Zweig, der quasi zwei Welten miteinander vergleicht. Eine Welt ohne die menschengemachte Klimaerwärmung und eine Welt, wie wir sie eben vorfinden, mit Klimaerwärmung, mit zusätzlichen Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und dann lässt dieser Forschungszweig, Attributionsforschung heißt der, eben beide Modelle gegeneinander ablaufen. Und unterm Strich zeigt die Forschung, Hitzewellen werden häufiger, länger und heißer, dadurch, dass zusätzliches Treibhausgas in der Atmosphäre ist.
Warum halten sich diese Fake News denn dann so hartnäckig?
Naja, immer wieder gerne wird da ja eine alte Bildtitelseite aus dem Jahr 1957 geteilt. Da heißt es in der Schlagzeile 56 Grad, ganz Deutschland, ein Brutofen. Aber im Artikel wird dann erklärt, dass es sich bei den 56 Grad nicht um die Lufttemperatur handelte, sondern eben um die Temperatur im Bahnhof von Wanne-Eickel. Bei 56 Grad im Gehäuse hatte damals dem Artikel nach die Bahnhofsuhr den Dienst versagt. Und zum Vergleich, der in Deutschland gemessene Rekordwert für die Außentemperatur, der liegt bei 41,2 Grad Celsius, wurde am 25. Juli 2019 gemessen. Also das war eine auffällige Schlagzeile mit großem Schriftzug und emotionaler Message. Das bringt Aufmerksamkeit. Warum sich das so hartnäckig hält, dafür können wir natürlich auch psychologische Faktoren in Betracht ziehen. Wer zum Beispiel sowieso schon dazu neigt, die Klimaerwärmung und die Berichterstattung dazu eher skeptisch zu sehen, der sucht die Bestätigung dieser Skepsis ja. Und der hat die mit so einer Schlagzeile wie 56 Grad in den 70ern ja voll bestätigt und denkt, na siehste, heiß war's schon immer. Da fehlt aber eben jeglicher Kontext.
Also was wäre die eigentlich angebrachte Reaktion?
Ja, da sind sich Fachleute wirklich einig. Weil uns diese Hitzewellen immer häufiger und heftiger treffen werden, ist Anpassung super relevant. Es gibt zwar immer mehr Kommunen in Deutschland, die haben Hitzeschutzpläne, nur allzu oft sind das eben kühle Karten. Also wo gibt es zum Beispiel Trinkwasserbrunnen oder klimatisierte Kirchen und Museen? Das ist gut, es ist ein Anfang, es sind aber keine strukturellen, keine systemischen Anpassungen wie den Asphalt aufzureißen, mehr Bäume zu pflanzen, Häuser zu begrünen, Kälteräume für Wohnungslose anzubieten. Also für solche Maßnahmen, die eben mehrere Bereiche einer Kommune betreffen, das Sozialamt, das Tiefbauamt, das Grünamt, da fehlt laut Fachleuten einfach die Koordination und ganz häufig das Geld.
Vielen Dank, Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Lell.
Das war Landwirtschaft und Umwelt. Jeden Sonntag um 7:05 Uhr bei BR24.